ist der Begriff für Menschen, die sich mit ihrem Geburtsgeschlecht identifizieren. Also zum Beispiel, ich bin als Frau geboren worden und ich identifiziere mich mit dem. Also ich bin auch eine Frau. Das hat aber nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun.
Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tabea erklärt. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid alle gesund. Jetzt, wo es langsam wieder so kühl wird und halt mega Grippesaison ist. Und ja, ich würde euch wie immer einen neuen Begriff erklären. Und zwar über die toxische Männlichkeit. Das ist ein Begriff, den ihr sicher alle schon mal gehört habt, in irgendeinem Kontext oder gelesen habt. Also bei mir war es zumindest so. Ich habe den Begriff schon ein paar Mal gehört und ich bin eigentlich auch ziemlich sicher, dass ich schon relativ viel über den Begriff eigentlich weiss und ja, eben weiss, wie der aufgebaut ist und warum es das überhaupt gibt. Aber nachdem ich mich mal intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt habe und halt auch mal recherchiert habe, ist mir bewusst geworden, wie wenig ich eigentlich über das Ganze gewusst habe. Also, ich habe niemals gedacht, dass es halt bereits in so jungen Jahren entsteht. Also, dass bereits in der Kindheit das Verhalten einem wie unbewusst aufgedrängt wird oder beigebracht wird. Und das ist halt wirklich so ein grosses Thema und es ist mega wichtig, dass man es halt anspricht. Und darum werde ich halt einfach heute mit euch den Begriff einmal genauer anschauen. Und ich werde ganz bestimmt etwas Neues lernen und werde vielleicht auch erstaunt sein, dass es eigentlich so viel mehr ist, als ihr euch vielleicht vorgestellt habt, was man unter dem Begriff alles könnte verstehen. Aber was genau ist denn jetzt eigentlich toxische Männlichkeit? Also unter toxischer Männlichkeit versteht man aggressives, dominantes Verhalten von heterosexuellen Cis-Männern, die in bestimmten traditionellen Verhaltensnormen handeln und sich verhalten. Und so schadet sie sich nicht nur selbst, sondern auch der Gesellschaft, denn es ist etwas sehr Gefährliches. Toxische Männer wollen als männlich, als mächtig und als stark angesehen werden. Und unterdrücken deshalb ihre Emotionen. Sie sind dominant, extrem selbstsicher und abwertend gegenüber Frauen. Können auch extrem kontrollsüchtig sein. Sie haben das Gefühl, wenn sie das nicht machen, sich nicht so verhalten, dann gelten sie als schwach oder als weiblich. Sie wollen also ihrem Geschlecht gerecht werden. Toxische Männlichkeit findet auch sehr, sehr oft in Beziehungen statt. Öfters als man denkt. Und es ist für die Betroffenen oft sehr schwierig, sich Hilfe zu holen bzw. sich aus dieser Situation zu lösen. Oder es fällt ihnen vielleicht gar nicht auf, dass ihr Partner toxisch männlich ist. Und darum würde ich euch jetzt halt einfach mal ein paar Punkte erwähnen, damit ihr vielleicht mal euch darauf achten könnt, ob denn das bei eurem Partner der Fall ist. Und zwar sind die typischen Erkennungspunkte so, dass euer Partner empathielos ist, kontrollsüchtig, eifersüchtig, gewalttätig, sexistisch, narzisstisch, unsicher, manipulativ, übergriffig, grenzüberschreitend. Das wären dann also die allgemeinen Punkte. Und falls ihr jetzt merkt, dass euer Partner sich so verhält, ist es wichtig, dass man sich Hilfe holt, mit jemandem darüber spricht und halt einfach ganz klare Grenzen setzt. Oft ist es auch so, dass Männer merken, dass sie von so einer toxischen Männlichkeit betroffen sind. Sie wollen sich Hilfe holen, aber sie getraut sich nicht, weil es ja nicht als männlich gilt und das halt weiblich ist, wenn man sich Hilfe holt oder schwach ist. Das kann aber grosse Folgen haben, wenn man sich nicht Hilfe holt, auch wenn es ja schwer kann sein kann, weil es kann psychische Probleme auslösen, einem zu ungesunden Entscheidungen führen, einem abhängig machen von Drogen oder Alkohol oder im schlimmsten Fall zu einem Suizid oder Femizid führen. Doch wie entsteht denn eigentlich so eine toxische Männlichkeit? Toxische Männlichkeit ist sehr stark von den Einflüssen der patriarchalen Gesellschaft beeinflusst. Auch hat das Umfeld einen sehr grossen Einfluss. Wie sind die Menschen um mich? Wie verhalten sie sich? Wie ist ihr Denken? Auch sind kulturelle oder soziale Faktoren sehr wichtig. Oder auch die Rollen, die einem vorgelebt werden. Zum Beispiel von den Eltern. Was gibt es dort so für Rollen? Wie verhalten sie sich und wie prägt mich das Ganze? Auch hat der Glaube einen wichtigen Punkt. Je nachdem kann auch der Glaube einem ein bisschen in dem Ganzen beeinflussen oder einem eine gewisse Rolle vermitteln. Und es ist halt auch so auch noch ein ausschlaggebender Punkt, warum das Ganze bereits einem mit frühen Jahren eigentlich wie eingeredet wird, ist halt so mit so ganz einfachen Sprüchen, wo ihr bestimmt schon mal gehört habt und wahrscheinlich auch ganz viele in eurem Umfeld sagen und wahrscheinlich niemals so einen Gedanken haben, was das eigentlich für einen Einfluss könnte haben. Also die Sprüche, die ich jetzt wieder auflese, ich habe schon ganz viele Leute gehört, die das sagen. Ich höre vielleicht auch fast schon mehrmals in der Woche Leute solche Sprüche sagen. Und niemand meint das eigentlich böse. Es sind eigentlich fast schon alltägliche Sprüche. Aber es sind halt eben so Sprüche, die das typische männliche Bild eigentlich nur fördern und das immer weiterhin aufrecht halten und halt eigentlich so auf die toxische Männlichkeit hinausführen könnte mit der Zeit. Obwohl es eigentlich nur harmlose Sprüche sind, wo man halt oft sagt und ohne böse Gedanken. Wie zum Beispiel, das hört man zum Beispiel oft im Kindergarten oder so, dass Jungs nicht mit Puppen spielen, sondern mit Autos. Jungs dürfen nicht weinen. Du solltest ein richtiger Mann sein. Die Jungs prügeln sich eben, das ist doch normal, das gehört zu Jungs. Das ist voll schwul, wenn du das machst. Das ist voll schwul, wenn dich so kleidest oder so redest. Das sind halt alles so Sprüche, wo dann halt, wie, wenn man sich nicht so verhaltet, wenn man jetzt zum Beispiel mit Puppen spielt oder wenn man sich jetzt, wenn man weint oder wenn man halt sich nie prügelt, dass man dann vielleicht als weiblich angesehen wird oder halt einfach nicht als normaler Bub und halt darum wie ein gewisser Mobbing-Faktor in so einem jungen Alter ist. Weil oft ist es so, wenn jemand nicht an einem gewissen Bild entspricht, dann können kleine Kinder oft die Person anfangen zu mobben, weil sie halt einfach alles, was nicht ihrem Bild entspricht, als vielleicht falsch angesehen und dann halt oft die Person ausschliessen oder plagen. Und darum wollen halt die Personen dann eigentlich auch in das Bild passen, damit sie halt einfach nicht gemobbt werden oder halt nicht ausgestoßen werden. Und es ist halt auch so, dass eigentlich solche Männer oder auch kleine Jungs auch hohe Erwartungen haben vom sozialen Umfeld. Also sie erwartet eigentlich auch fast schon, dass sie sich auch wie Männer verhalten. Und wenn sie das nicht machen, dann bekommen sie auch oft blöde Bemerkungen oder werden blöd behandelt oder werden gemobbt. Also sie werden fast schon eigentlich in das Verhalten eingedrängt, weil die Leute halt einfach so das stereotypische männliche Verhalten wollen. Wie zum Beispiel, dass Männer blau gerne haben müssen und dass pink was für Mädchen ist. Und wenn ein Mann jetzt pink trägt, dann ist er gerade schwul oder dann ist er gerade kein Mann mehr. Oder dass sie nur dürfen Autos gerne haben und Puppen nur was für Mädchen ist. Oder auch, dass Fußball was für Männer ist, nur für Männer. Und Ballett und Reiten ein absolutes No-Go ist für Jungs, für viele, viele Leute. Und ja, wenn man sich halt nicht das hält, dann ist man halt oft so ein Mobbing-Faktor. Und wird halt eben nicht vom sozialen Umfeld als normal angesehen und bekommt halt darum Sprüche. Und darum wird man halt wie eigentlich so in so jungem Alter, wo man halt nicht weiss, was ist richtig, was nicht, was ist normal, was nicht, in das eingeleitet. Und darum, toxische Männlichkeit kann in solchen jungen Jahren beginnen. Solange man halt immer noch die stereotypische Geschlechterrolle hat. Das ist nur für Männer, das ist nur für Frauen. Wenn man sich anders verhält, ist es falsch. So. Und solange man noch so ein Denken hat oder dass man so umsetzt, dann gibt es toxische Männlichkeit noch so oft. Und darum ist es halt einfach wichtig, dass man mal die stereotypische Geschlechterrolle wegleitet. Ja, genau. Also das war auf jeden Fall mit dem heutigen Begriff gewesen. Ich hoffe, ihr habt etwas Neues gelernt und es ist etwas euch hängen geblieben. Und ja, genau. Danke auf jeden Fall vielmals fürs Zuhören. Ich wünsche euch ganz einen schönen Abend. Hebt euch Sorge und bis nächstes Mal. Tschüss.
So much behind my back, but then you hug me. Turning around, twisting the facts, but call me buddy. Backhanded compliments, blacks in the colds, but water's too cold. We swallowed as your arguments. Thought about it once, I don't see the problem. Think about it twice, if this is worth the trouble. Think it's what you take your time, you better make up your mind. Now I got all this bad blood on my white shirt, but I keep it so I know. All the nice things, yes, you turn them into something that they're not. Things are not like they should be, right? Can't you just be happy for me? Fighting this war, what is it for? What is the point? Always holding back a blessing and I really hate it. Nobody's gonna see your crown even if I make it. Don't know why I'm caught up in the drama trying to fake it. We're slowly fading, fading, fading. Thought about it once, I don't see the problem. Think about it twice, if this is worth the trouble. Think it's what you want, what you want, I got it. Better take your time, you better make up your mind. Now I got all this bad blood on my white shirt, but I keep it so I know. All the nice things, yes, you turn them into something that they're not. Things are not like they should be. Why can't you just be happy for me? Fighting this war, what is it for? What is the point? Now I got all this bad blood on my white shirt, but I keep it so I know. All the nice things, yes, you turn them into something that they're not. I know things are not like they should be. Why can't you just be who you wanna be? Sick of this war, what is it for? What is the point? I don't need your applause, no, no. What I want is a companion, so let you hear me out before I get rid of your toxins. I know things are not like they should be. Why can't you just be happy for me? Fighting this war, what is it for? What is the point? I know things are not like they should be. Why can't you just be who you wanna be? Sick of this war, what is it for? What is the point?
Das ist White Shirt von der Nina Chuba. Tabea hat mega spannende Sachen erklärt. Mir ist einfach als Ergänzung noch aufgefallen zum Thema, dass man so schnell wie möglich aus einer toxischen Beziehung oder von seinem toxischen Freund weg sollte. Dass es mega schwierig kann sein, weil natürlich kommt es mega darauf an, wie die Situation gerade ist. Dass man wie nicht rauskommt, sei es von emotionaler Abhängigkeit, finanzieller Abhängigkeit, es braucht ja auch einfach mega viel Überwindung und ist einfacher gesagt, manchmal wie gemacht. Als nächstes kommt jetzt Litschi mit dem historischen Blick auf die Jungfräulichkeit.
Hallo zusammen, ich bin Litschi und ich erzähle euch heute etwas zu der Geschichte vom Begriff Jungfräulichkeit, woher er kommt und wieso es zu so einem grossen Tabu in unserer Gesellschaft geworden ist. Bevor ich aber anfange, möchte ich einfach noch schnell klarstellen, dass ich in diesem Beitrag oft von Frauen als eine Gruppe rede, aber dass es eben auch Menschen gibt, die eine Vulva haben, die sich aber nicht als Frauen identifizieren, wie zum Beispiel non-binäre oder Transpersonen. Gut, aber jetzt zu der Geschichte der Jungfräulichkeit. Also das erste Mal, wo Jungfräulichkeit so wirklich angefangen hat, eine Rolle zu spielen, ist eigentlich in einem Zeitalter, wo in vielen Religionen noch eine Urgöttin geglaubt worden ist. Also ganz am Anfang ist die grosse Schöpfergöttin gestanden. Und die Schöpfergöttin ist so wichtig, weil sie am Anfang den Kosmos gebären tut. Also eigentlich alles, was existiert, tut sie gebären. Und das aus sich selber raus. Also ohne Mann, ohne Penetration, ohne Samenspende. Sie bleibt also sozusagen Jungfrau, obwohl sie eine Geburt hat. Ich finde, das zeigt mega gut, dass eben das Konzept von Jungfräulichkeit früher überhaupt nichts mit dem ersten Mal, wo man Sex hat, zu tun hat und auch gar nicht als etwas Negatives oder Schamhaftes konnotiert war. Es geht eigentlich nicht um die Frage von einer körperlichen Unversehrtheit, also einer rein körperlichen Veränderung oder um den Verzicht von einem Liebesleben, sondern es geht, ist vielmehr darum gegangen, um weibliche Selbstbestimmung und um weibliche Kraft. Und vor allem geht es auch um die Herrschaft über das eigene Leben und den eigenen Körper von einer Frau, wo die Frau selber hat. Darum ist es eben wie auch nicht als widersprüchlich angesehen worden, wenn eine jungfräuliche Göttin Sex gehabt hat, schwanger wurde ist und Kinder bekommen hat. Weil es ja eben nicht um einen körperlichen Prozess gegangen ist, sondern um eine geistliche Veränderung oder vielleicht auch die Veränderung von einem inneren Wesen, könnte man sagen. Und in das hat man zum Beispiel auch eine Veränderung von der Kreativität eingeschlossen. Also man könnte sagen, dass ganz früher die Jungfräulichkeit als etwas dargestellt worden ist, wo auch Unabhängigkeit von einer Frau verbildlicht hat. Und also eigentlich eben die starke, ewige Jungfrau, die eine Frau ist, die sich keinem Herr unterwirft und von keinem Mann beherrscht oder eingeschränkt wird. Und das heisst nicht, dass sie keinen Sex hat, sondern dass sie ihre Jungfräulichkeit eigentlich als ihre Unabhängigkeit und ihre Macht und ihre Stärke zeigt. Genau. Und so etwa dann in der Spätantike kommt das Christentum ins Spiel und das Christentum bringt einen Aspekt in den Vordergrund in Verbindung mit der Jungfräulichkeit, der eigentlich schon recht früh ein Bestandteil vom Prinzip von der Keuschheit ist. Das Prinzip ist so, dass der Verzicht auf Ehe und Sexualität als Voraussetzung gesehen wird im Christentum, damit eine paradiesische Existenz auf Erde möglich ist. Also anders gesagt, wer seine Sextrieb beherrscht und der Versuchung von Lust widersteht, lebt so eigentlich schon die Freude vom Paradies, einfach auf Erde. Lustig ist aber, dass es aussieht, als hätte das Gesetz oder das Prinzip nur für Frauen gelten. Ein gutes Beispiel dafür sind Nonnen im Mittelalter. Sie sind eigentlich verheiratet mit Jesus und haben so wie es Recht erhalten auf eine immerwährende Seligkeit. Andererseits haben sie eine Chance können nutzen, die vielen Frauen in dieser Zeit verwehrt geblieben ist. Wie zum Beispiel, dass sie sich Wissen und Bildung können aneignen, ein Handwerk können ausüben und weil es eine der wenigen Möglichkeiten war, wo Frauen sich können der gesellschaftlichen Macht über ihren Körper, einem Ehezwang und einem Gebärzwang entziehen. Dazu kommt, dass in dieser Zeit Frauen normalerweise unweigerlich der rechtlichen Vormundschaft von ihrem Vater, von ihrem Ehemann oder von einem männlichen Verwandten unterstanden sind. Mit einem Leben im Kloster haben sie zumindest von dem relativ frei sein. Natürlich zeigen schon nur die Umstände, dass es so etwas wie Geburtenzwang, Ehezwang überhaupt gegeben hat. Dass eine Frau immer in einer rechtlichen Vormundschaft von einem Mann hat müssen stehen, die krass patriarchalen Strukturen auf, die in dieser Zeit gegolten haben. Das Prinzip der Jungfräulichkeit ist nur ein winziger Teil von dem ganzen System, der zu der systematischen Unterdrückung der Frau geführt hat. Und dann kommt auch noch die Sache mit der Maria. Die Ansicht von diesen geschichtlichen Ereignissen ist sehr vom Christentum beeinflusst und somit auch eher von westlichen Ländern geprägt. Weil etwa so im Hochmittelalter ist die jungfräuliche Maria zu einem allgemeinen weiblichen Rollenmodell und zum Ideal von allen Frauen geworden. Man könnte sagen, wie das zum Beispiel heute mit dem gegenwärtigen Schönheitsideal ist. Hat es geheissen, so wie die Maria müssen ab jetzt alle Frauen sein. Aber das hat sich nicht nur auf die Aussehensmerkmale von Körper bezogen, sondern auf Kriterien, wie das es zum Beispiel als richtig und gut gelten hat, wenn eine Frau schamhaft, rein und eben eine Jungfrau war. Die jungfräuliche Keuschheit von der Maria wird also zum Modell für Sex in der Ehe. Die Frau erfüllt ihre Pflicht. Sie ist gebärbereit, gehorsam und geduldig. Verlust und Leidenschaft ist nicht drin. Für diese Erlebnisse sind Sünderinnen zuständig. Es findet eine feste und unumwerfbare Spaltung statt. Eine Frau ist entweder eine Hure und Schlampe oder eine Jungfrau oder Mutter. Dazwischen gibt es nichts. So wird die weibliche Sexualität im Namen vom himmlischen Vorbild und einer idealisierten Jungfräulichkeit jahrhundertelang neutralisiert, normalisiert und auf die Bedürfnisse der patriarchalen Gesellschaft zugeschnitten. Also könnte man sagen, auf Bedürfnis von Cis-Männern. Die Rollenmodelle haben jahrhundertelang die Freiheit und Recht von Frauen eingeschränkt und sind erst ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ins Schwanken gekommen. Aber auch heute ist die Jungfräulichkeit noch ein grosses Thema. Und obwohl es einen Umschwung gegeben hat in diesen Themen mit der Emanzipationsbewegung, ist das soziale Konstrukt der Jungfräulichkeit noch tief in unserer Gesellschaft verwurzelt. Die Botschaft ist zwar heute gut versteckt, aber in vielen Situationen doch noch eindeutig. Der weibliche Körper gehört den Männern. Und für das gibt es unzählige Veranschaulichungen. Zum Beispiel gibt es in der Schweiz immer noch kein strafgesetzliches Verfahren, wo man auf Vergewaltigung daheim vom Ehemann anwenden könnte. Oder zum Beispiel, dass bei einer Hochzeit der Vater die Brut zum Altar führt und sie am Brütigam sozusagen übergibt. Wichtig ist da, dass die Frau, also die Brut, in diesem Szenario passiv bleibt. Sie schreitet nicht selber zum Altar, sondern wird geführt von einem Mann und einem anderen Mann übergeben. Was in diesem Kontext auch noch wichtig ist, ist, dass man sagt, sehr oft davon geredet wird, dass Jungfräulichkeit von einem Mann einem Mann geschenkt wird. Oder dass der Mann der Frau die Jungfräulichkeit nimmt. In der Entjungferung bleibt also die Frau wieder passiv und hat anscheinend keine Macht über ihren eigenen Körper. Und zudem wird Entjungferung mit vaginaler Penetration gleichgesetzt. Da sieht man zum Beispiel auch wieder die Heteronormalität, die in unserer Gesellschaft gilt. Weil es wird gar nicht in Betracht gezogen, dass eine Frau auch mit einem anderen Geschlecht als mit einem Cis-Mann das erste Mal Sex haben kann. Und auch, dass Penetration mit einem Penis die einzige Art von Sex ist, die es gibt. Man kann also zusammenfassend sagen, dass sich das Prinzip der Jungfräulichkeit eigentlich im Laufe der Zeit zum Gegenteil entwickelt hat. Also am Anfang ist es noch als ein Symbol für die Unabhängigkeit von Frauen angesehen worden. Und heute wird es missbraucht zu der Unterdrückung von allen Frauen. Find table space to say your social grace is bow your head. They're pious here, but you and I, we're pioneers. We make our own rules, our own room, no bias here. Let them say
there's a wild thing that exists in all of us. It lives in our passions, in the people we love, in our subconscious thoughts, our beliefs. It's even made a home in the darkest parts of us. But we can't be scared of it. We have to become it.
Quite so secure, he's not like